Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom ACT-Podcast. Mein Name ist Christopher Schön, ich bin niedergelassener Psychotherapeut und ich verwende die Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Willkommen zu einer weiteren Folge. In der heutigen Folge präsentiere ich euch das Interview mit Dr. Sebastian Altfeld. Er verfolgt den Wunsch, Menschen in der Entfaltung ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Dabei geht es ihm neben der Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung auch genauso um die Verbesserung der Selbstfürsorge und Gesundheit seiner Klientinnen. Im Zuge dessen unterstützt er als Sportpsychologe Leistungs- und Profisportlerinnen, Trainerinnen und Trainer und auch verschiedenste andere Personen anderer Berufsgruppen. Ich habe mich mega gefreut, dass er sich hier hat einfinden können. Und los geht's. Let's get ready to perform. Ja, hallo. Wir haben heute einen besonderen Gast hier. Ich habe die Ehre, den Dr. Sebastian Altfeld hier zu haben. Hi, grüß dich.
Dankeschön, die Ehre ist eher auf meiner Seite.
Es ist ja klasse, dass du dich bereit erklärt hast, bei deinem vollen Terminkalender dich hier bei mir in der Praxis einzufinden. Ich fühle mich geehrt.
Ich freue mich einfach hier zu sein, dass du mich einfach so wertschätzt, dass du mich als Gast dabei haben möchtest.
Unbedingt, unbedingt. Für alle, die deinen Namen noch nicht so in der Presse und im Fernsehen so gesehen haben, magst du dich mal kurz vorstellen?
Kann ich machen. Also ich bin Sebastian Altfeld mein Name. Ich arbeite als Sportpsychologe im Leistungsbereich und Spitzensportbereich. Arbeite da mit Olympioniken. Jetzt gerade sind ja die Paralympics, wo ich die Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Herren mit betreue, die jetzt am Samstag, also morgen, um Bronze spielen, yeah. Also Daumen drücken. Genau, bin zusätzlich auch noch psychologischer Psychotherapeut, arbeite da mit Menschen mit psychischen Erkrankungen, habe auch da aber den Schwerpunkt sehr auf den Sport. Also arbeite da mit Sportlerinnen und Sportlern mit Angststörungen oder mit Essstörungen, habe da aber auch den Hauptfokus auf Trainerinnen und Trainer, weil ich meine Doktorarbeit über Burnout bei Trainerinnen und Trainern geschrieben habe und mache da halt viel Prävention, viel Gesundheitsarbeit genau in dem Bereich für Trainerinnen und Trainer im Sport.
Wow. Gibt es so einen Anteil, ich mache vornehmlich Leistungssport oder als psychologischer Psychotherapeut, gibt es irgendwie so einen Anteil 50-50 oder gibt es da irgendwie eine Aufteilung?
Ja, ich track das mittlerweile, dass ich das besser überblicke, was ich da tatsächlich alles mache. Man kann schon sagen, dass ich so was sportpsychologisches Coaching betrifft, also Richtung Performance-Entwicklung, ist glaube ich so der Hauptteil, da bin ich schon so bei einem Anteil von 50%. Mhm. Und dann teilt sich das so auf in Psychotherapie im Sport, da bin ich glaube ich so bei 20% und dann nochmal 20% Psychotherapie mit Nichtsportlern. Mhm. Und dann habe ich halt Vorträge, Workshops, glaube ich, so der restliche Anteil, den ich dann auch mit entsprechend verteile.
Ja. Busy. Der Mann ist busy. Und ja, du fährst mit den Leuten ja auch zu deren Events und zu deren Wettkämpfen. Mhm. Dann würde mich nämlich so interessieren, wer finanziert das alles? Das macht doch nicht die einfache AOK oder die reguläre Krankenkasse, oder?
Nee, natürlich nicht. Also wir müssen ja unterscheiden. Also wenn wir jetzt über sportpsychologische Arbeit sprechen, ist das ja keine Kassenleistung. Es geht ja hier nicht um Krankheitswert, sondern es geht ja darum, wie beim Athletiktraining, dass bestimmte Ressourcen von Sportlerinnen und Sportlern noch weiter ausgebreitet werden. Mhm. Also ich erkläre es gerne immer so, wenn man mit Menschen darüber spricht, welche Kompetenzen brauche ich eigentlich, um in Drucksituationen performen zu können, dann sind das so Sachen wie Fokussierung, also in der Lage sein, trotz Dingen, die um mich herum passieren, sei es halt ablenkende Faktoren, aber auch natürlich innere Faktoren, wie zum Beispiel Angst, die aufkommt, Unsicherheit, die aufkommt, dass ich trotz dessen in der Lage bin, mich auf das zu konzentrieren, was gerade wichtig ist. Thema Selbstvertrauen, Thema Motivation kann ein Thema sein. Vor allem dann, wenn ich natürlich harte Trainingseinheiten habe. Ne? Wenn jetzt die Sportlerinnen und Sportler betrachtest, die beispielsweise im Schwimmen sind, da sind da schon viele Trainingseinheiten bei, die nicht sonderlich viel Spaß machen. Und dass ich dann trotzdem, obwohl ich möglicherweise da auch einen inneren Schweinehund habe, der sagt, ach, auf der Couch liegen wäre auch schön, trotzdem aufstehe und mein Ziel weiterverfolge. Ne? Also, wobei es dann eher nicht um Motivation, sondern eher um Volition geht. Aber das ist dann halt das, was da zum Beispiel erarbeitet wird. das ist halt keine Kassenleistung, sondern das ist ja, sind alles Dinge, die halt entwickelt werden können, weil sie nicht genetisch bedingt sind. Und manche Menschen besitzen sie und manche haben sie noch nicht gelernt, weil sie halt durch ihre Umwelterfahrungen sie nicht entwickelt haben. Ne? Ist ja wie mit unseren Patienten da teilweise ja auch.
Ja, klar.
Und dadurch, dass sie aber hilfreich sind, um Leistung zu bringen, wollen wir sie natürlich systematisch entwickeln. Und da kommt die Sportpsychologie ins Feld. Ist wie halt das Sprungkrafttraining, das Sprintkrafttraining, also Sprinttraining, das Krafttraining, dass es systematisiert wird und nicht auf Zufall beruht, dass jemand jetzt schneller laufen oder höher springen kann, sondern dass das systematisiert ist. Und natürlich auch, um Verletzungsprophylaxe zu betreiben. Also das heißt, meine Arbeit ist eigentlich auch Prävention, denn je besser jemand da ja auch aufgestellt ist, desto besser kann er auch mit den Herausforderungen dieser Lebenswelt umgehen, was auch einen Krankheitswert haben könnte. Also es ist auch Prävention. Aber Prävention ist keine Kassenleistung. Mhm. Also demzufolge wird das natürlich anders finanziert. Um jetzt auf den Punkt zu kommen, das ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass es privat finanziert ist, je nachdem, welches Level die Sportlerinnen und Sportler haben. Wenn es natürlich aber um olympische Sportarten geht, paralympische Sportarten, ist es staatlich finanziert, also über die Olympiastützpunkte oder die Spitzenverbände, die halt durchs Bundesinnenministerium halt für den Sportbereich Gelder bekommen und diese Serviceleistungen entsprechend finanzieren. Ne, das wäre dann eine Option. Dann im Profibereich, also im Profisport, jetzt Handball, Basketball, Fußball, dann ist es natürlich eher eine Vereinsgeschichte, weil die ja teilweise als Unternehmen halt agieren. Die leisten sich das dann und finanzieren das, um natürlich daraus Profit zu schlagen für sich, leistungsfähiger zu sein. Das sind dann so die Finanzierungsmöglichkeiten, die es da gibt.
Okay.
Ja.
Wer kontaktiert dich? Sind es die Sportlerinnen und Sportler selber oder sind es die Trainerinnen und Trainer oder der Verbund? Also gibt es irgendwie eine zentrale Anlaufstelle, die da sagen, oh komm, der Dr. Altfeld, der hat doch beim letzten Mal auch, ich weiß nicht, die Bobfahrerinnen und Bobfahrer unterstützt. Den nehmen wir wieder, den buchen wir wieder.
Ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, welchem Bereich wir jetzt gerade sind. Ne? Der Spitzensport ist ja sehr organisiert. Heißt, wir haben Spitzenverbände und Olympiastützpunkte. Mhm. Und demzufolge bin ich an verschiedene Sportverbände oder Olympiastützpunkte angedockt. Ich gehöre dann zum Service-Team. Ich unterstütze zum Beispiel den Olympiastützpunkt in Essen, den Olympiastützpunkt in Dortmund, also OSP Westfalen und Winterberg. Und da bin ich natürlich dann der erste Ansprechpartner beziehungsweise einer der Ansprechpartner innen von den Kollegen, die da entsprechend in dem Netzwerk sind. Wenn ich jetzt mit dem Spitzenverband direkt zusammenarbeite, bin ich da natürlich der Ansprechpartner. Mhm. Und ansonsten bin ich halt komplett freiberuflich tätig. Das heißt also, mit meiner Praxis kann mich jeder natürlich irgendwie kontaktieren, der in dem Bereich tätig sein will. Muss nur auf Wartezeit warten. Also das ist leider das Problem. Ist in der Versorgung tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, wie es im therapeutischen Bereich ist. Also ja, ich habe einfach unfassbare Wartezeit, weil Betreuungen, die anfangen, nicht leider nach einer Woche enden. Also auf der anderen Seite auch schön, weil es um systematische Arbeit geht, aber demzufolge natürlich die Zeitfenster einfach irgendwann erschöpft sind.
Ja. Mhm. Ich habe mir die Frage gestellt, wer ist deine jüngste Sportlerin oder der jüngste Sportler?
Aktuell?
Aktuell.
Uff. Muss man jetzt, glaube ich, unterscheiden. Im Einzelcoaching ist es 15, im Gruppencoaching 13. Also wir haben die gruppensportpsychologische Arbeit kann ja im Einzelcoaching stattfinden, 1-1, kann aber auch in Workshop-Form stattfinden. Ne? Wenn ich jetzt mit Teams oder Gruppen arbeite, ist das tatsächlich dann eine ganz andere Art und Weise der Arbeit. In den Workshops sind es 13, ne? Und Einzelgespräch gerade 15.
Ja. Mhm. Ja. Was ich ja besonders, ich stelle mir es so schwierig vor, wenn ein Auftrag in deine Richtung geht, mach diese, was weiß ich, Schwimmerin. Hm? Mach die Schwimmerin zu einer Goldmedaillengewinnerin. So.
Dann korrigiere ich schon mal den Auftrag. Den Auftrag nehme ich so in der Form nicht an.
Genau. Was vereinbarst du mit denen? Ja. Das ist doch gerade das, was so spannend ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass als erstes Trainerinnen und Trainer so feststellen, die Bereitschaft oder die Leistungsfähigkeit könnte durch mentale Unterstützung und vielleicht auch Therapie gepusht werden, so dass dann auch, ich weiß nicht, die und die Zeiten rauskommen können. Und ich könnte mir vorstellen, in dieser leistungsorientierten Gesellschaft, dass es heißt, so, Dr. Altfeld, bitte, wir wollen die 10 Sekunden auf 100 Meter.
Schön. Also, ich habe ein ganz wichtiges Motto und das heißt, gesund Leistung bringen. So, das heißt, ich sehe nicht nur den Sportler oder die Sportlerin, sondern ich sehe immer, das ist ein Mensch, der Sport betreibt. Also demzufolge ist das erstmal ganz wichtig, auch in der Auftragsklärung. Wenn so ein Anliegen kommt von, was auch vorkommen kann, Elternseite auch, also tatsächlich ein Auftraggeber können auch Eltern zum Beispiel sein, die aufkommen und sagen, hey, meine Tochter, mein Sohn, hatte ich tatsächlich im Tennis, das war ganz spannend, hatte ich eine Tennismutter, die gemeint hat, meine Tochter hat keinen Killerinstinkt. Musste ich schmunzeln. Und habe dann gefragt, okay, was würden Sie sich denn wünschen? Ja, dass sie da die Spiele besser gewinnt. Ich so, okay, das ist jetzt Ihr Wunsch. Also ich unterscheide gern zwischen Wunsch und Ziel. Das finde ich ganz schön. Das mache ich dann auch sehr offen. Da ich sage, okay, das ist Ihr Wunsch. Ne? Wünsche sind ja auch erstmal unsere Orientierung. Wünsche haben wir aber nicht unter Kontrolle. Ne? Deswegen können wir gerne über Wünsche sprechen. Wir arbeiten hier aber an Zielen. Also ich unterscheide, also Wünsche sind für mich Ergebnisziele. Ne? Wenn wir jetzt in der sportpsychologischen Sprache sprechen, sind das Ergebnisziele. Also alles Dinge, die mit Ergebnissen zu tun haben. Das mache ich auch in der Therapie mit meinen Patienten, dass da Patienten sagen, ja, ich habe den Wunsch, keine Angst mehr zu haben. So, sage ich, das ist ein schöner Wunsch. Ne? Haben wir nicht unter Kontrolle, aber sie dürfen sich das wünschen. Ne? Wir arbeiten hier aber nur an Zielen, also sprich das, was wir hier unter Kontrolle haben, also dass sie besser lernen, mit der Angst umzugehen und daran, dass sie hier lernen, was brauchen sie dazu. Ne? Und wenn ich jetzt mit der Mutter zum Beispiel spreche, ist ein schöner Wunsch, ne? Hören wir uns gerne mal an. Was wünscht sich ihre Tochter denn? Also ich dann sehr auf den Fokus der Tochter natürlich auch eingehe und das evaluiere und elaboriere. Ne? Und eben auch klar mache, dass eben ganz viele Faktoren da zusammenkommen, um dass dieses Ergebnis überhaupt wahr werden kann und nicht Sportpsychologie da jetzt plötzlich alles verändern kann und eben auch akzeptiert werden muss, dass äußere Faktoren Einfluss darauf haben. Also sprich, eine Meisterschaft zu gewinnen, hängt nicht von mir ab. Sondern von ganz, ganz vielen Faktoren. Nur weil ich eine Meisterschaft nicht gewinne, heißt es nicht, dass ich ein schlechter Sportler, eine schlechte Sportlerin bin, sondern es hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab.
Ja.
Und das versuche ich dann in der Auftragsklärung auch schon so als Horizont so ein bisschen zu öffnen.
Inwieweit sind betroffene Sportlerinnen, Sportler, Trainer, Trainerinnen an der Stelle schon enttäuscht?
Viele verstehen das dann auch. Sofort. Okay. Und sagen auch, boah, krass, habe ich so noch gar nicht gesehen, top. Oder, oh, das habe ich gar nicht so gemeint. Kommt auch, dass sie zurückrudern, weil sie halt in dem Moment einfach etwas formuliert haben, wo sie vielleicht noch gar nicht so drüber nachgedacht haben und reflektiert haben. Also das sehe ich gar nicht böse an. Es gibt aber auch, ich habe tatsächlich einen Fall gehabt, ein Vater, Jugendsportler, war Fußballer, der hat eben genau das gesagt, ich will, dass mein Sohn in einem NLZ aufgenommen werden, also Nachwuchsleistungszentrum. Und der versagt immer. So, im Sinne, also versagt immer, ne, war auch schon eine schöne Formulierung. Und der Junge war 13 und habe ich gesagt, sorry, das ist etwas, was wir uns angucken können, ja, aber wir müssen uns auch erstmal anschauen, das ist erstmal so, wie ich arbeite. Ich bin der Sportpsychologe ihres Sohnes, ich bin nicht ihr Sportpsychologe, sondern ich bin der Sportpsychologe ihres Sohnes und ich gucke mir an, was für ihr, also ich bin Ambivalenzberater, das ist auch so ein Begriff, den ich da einbringe. Ich versuche, Leute dabei zu unterstützen, für sich gute Entscheidungen zu treffen.
Super.
So, das ist meine Aufgabe. Es ist nicht meine Entscheidung, den Sportler in irgendeine Richtung zu pushen. Nur weil die Eltern das zum Beispiel sagen oder der Trainer das sagt. Sondern meine Aufgabe ist dann zu gucken, okay, ich habe ihre Position gehört und jetzt gucke ich mir die Position ihres Kindes oder des Athleten, der Athletin an. Was möchte die Person eigentlich? Und sie dazu zu befähigen, eine Position einzunehmen, die sie sich wünscht, die sie erreichen möchte, um dann zu gucken, ist es weiterzugehen in dem Bereich und welche Kompetenzen brauchst du dann dafür, woran müssen wir arbeiten? Oder rauszugehen aus dem System und die Person darin zu bestärken und dabei zu unterstützen, diesen Weg zu gehen. Also das ist eben genau das, wo ich sehr transparent mache. Ich bin ein Begleiter in die Richtung, die der Sportler gehen möchte. Und nicht, dass ich von außen den Auftrag annehme und sage, ich push die Person in die Richtung, wie das äußere System das möchte. Das versuche ich in dem Moment dann immer sehr klar zu machen.
Das finde ich sowas von wichtig. Auftragsklärung ganz zu Anfang hilft ungemein. Denn nichts ist schlimmer als, wie ich finde, wenn im Laufe der Zeit die Enttäuschung so da ist. Mensch, ich hatte doch die Hoffnung, dass ich keine Angst mehr verspüre oder dass dieser Gedanke so hochkommt. In der Akzeptanz- und Commitment-Therapie sprechen wir ja häufig von Fusion. Fusioniert sein mit diesem Gedanken, ach, bringt doch alles nichts und ich bin doch sowieso der Loser oder So. Wie erklärst du, sagen wir mal, Patientinnen oder die Sportlerinnen und Sportler, was eine Fusion ist? Wie erklärst du denen das?
Ich benenne es nicht so, okay. Also lasse ich raus, aber ich habe es im Hinterkopf, weil ich finde ACT eine unfassbar wichtige Ressource, vor allem im Umgang mit Druck. Mhm. Ne? Weil eben es klar ist, wir sind in Drucksituationen. Also beispielsweise ist der wichtigste Wettkampf in meinem Leben. Mhm. Ne? Das können manche Leute vielleicht nicht verstehen, aber für manche Leute, also für manche Sportlerinnen und Sportler hängt da ganz, ganz viel dran. Mhm. Eine Zehntelsekunde, also ich habe eine Sportlerin betreut, Schwimmen, die hat die Olympia-Quali um einen Hauch verpasst. Wirklich, es ist ein Wimpernschlag. Das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen, was da geht. Und das könnte Auswirkungen darauf haben, wie viel Geld ich durch Sponsoren zum Beispiel verdiene, welche Sporthilfe ich bekomme, wie sich also eigentlich meine Karriere entwickelt, mhm, und oder ich meine Karriere vielleicht auch aufhören muss. Also im Wintersport zum Beispiel, Rodeln, Skeleton oder ähnliches, wenn ich ab einem gewissen Alter nicht selektiert werde, also weitergenommen werde, dann muss ich aufhören, mhm, und kann die Sportart nicht weitermachen, die ich vielleicht seit 10 Jahren mache. Ich muss dann aufhören. Und das ist halt schon manchmal damit verbunden, dass ein wichtiger Lebenspart einfach massiv eingeschränkt wird. Das ist Druck.
Ja.
Und das Ding ist halt, in Drucksituationen können wir den Druck nicht einfach zur Seite schieben. Und diese Sätze wie, du musst einfach nur den Kopf ausschalten. Ne? Jo. Oder du musst einfach entspannt sein und mach's wie im Training. Funktioniert ja nicht, weil unser Kopf nicht so tickt, nicht so funktioniert. Demzufolge finde ich ACT eine unfassbar wertvolle Ressource, den Menschen dabei zu bringen. Und ich führe das so ein, dass ich erstmal, wenn wir das zusammen erarbeiten, erstmal das kognitive Modell nutze. Also ich bin ja kognitiver Verhaltenstherapeut, also baue ich das kognitive Modell ein. Also sprich, dass entscheidend ist, wie wir eine Situation bewerten, ne? Dass ein Auslöser unterschiedliche Bewertungen bei Menschen auslöst und somit eine unterschiedliche körperliche Reaktion bzw. eine Gefühlslage entsteht. Und dieses kognitive Modell nenne ich den Affen. Also ich nutze das Schimpf-Paradoxon als Modell. Dadurch schaffe ich schon eine Entschmelzung. Ne? Im Sinne, mhm, von, dass ich erkläre, hey, dein Kopf ist automatisch, ne? Deine Bewertung läuft automatisch ab und das bist gar nicht du, sondern dein Affe. So, das heißt also, ich gebe dem Ganzen schon ein Bild, wodurch eine Entschmelzung stattfindet. Ne? Dass ich den erkläre, das ist das Assoziationsgedächtnis, das reagiert halt auf Reize, das lernt halt Dinge und das passiert komplett automatisch. Und das haben wir gar nicht unter Kontrolle. Und da mache ich ganz viele Experimente, um das mit den Leuten zu erarbeiten, dass sie halt feststellen, ach krass, ich habe einen Affen im Kopf. Ne? Also wir haben eigentlich zwei Gehirne. Einmal unseren präfrontalen Kortex, den nenne ich dann gerne den Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, und halt unseren Affen. So, das ist dann schon mal so die erste Diffusion so gesehen. Mhm. Und dann komme ich halt dahin, dass wir dann das Ganze zusammen weiter erarbeiten, in Form von, wenn es dann darum geht, die Sachen zu hinterfragen, wenn wir dann in die Disputation gehen. Und so schaffen wir eine Diffusion. Die Fusion an sich in Form von, dass ich das Wording so benutze, von wegen, ich bin ein Verlierer oder so, da achte ich gar nicht so sehr drauf. Das, mhm, ist, weil ich halt dadurch, dass ich halt schon das mit als Affe nenne, im Sinne von, dass sie halt sagen, der Affe sagt, habe ich schon die Diffusion dahinter. Das ist so ein bisschen so mein Workaround. So ein bisschen.
Super, ja, super Formulierung. Ja. Das ist sowas von dienlich. Ich erlebe es ja auch, seitdem ich jetzt hier als niedergelassener ACT-Therapeut dann arbeite. Allein diese Formulierung, mein Verstand sagt mir, mhm, oder ich habe den Gedanken, ja, kann schon so viel dazu beitragen. Nicht, dass der Gedanke damit weg ist, mhm, aber ein bisschen Luft zwischen sich und diesem Gedanken, ja, zu haben, reicht schon aus, ja, um insbesondere etwas mehr von dem Raum hier zu sehen.
Ja.
So erkläre ich es. Und was ich so schön finde, ist, wir sprechen ja auch immer wieder von dem Monkey's Mind,
genau,
der so von Ast zu Ast springt. Von daher finde ich das so eine schöne Sache, wie du auch dann so die Assoziationen bringst, weil so richtig kontrollierbar sind unsere Gedanken ja nicht.
Sitzt du dich, richtig. Und das ist halt das, was ich dann versuche damit zu erarbeiten. Mhm. Und halt auch, ist halt nur ein Affe, der hat halt nicht immer recht. Damit mache ich also auch schon die Tür auf, dass unsere Gedanken und Gefühle nur Hinweise sind, keine Beweise. Mhm. Und weil der Affe ist ja nur ein Affe, der denkt halt nicht so viel nach. Mhm. Ist halt dann auch relativ einfach für die Leute zu verstehen, dass wir das immer erstmal hinterfragen müssen.
Mhm.
Genau.
Ich finde es spannend, denn aktuell gibt es ja auch so ein Trend in Richtung Manifestieren. Mhm. Auf Social Media von Oprah Winfrey über Denzel Washington und ganz viele religiös angehauchte, spirituelle Menschen geben uns irgendwie vor, du kannst das alles erreichen durch deinen Glauben. Du musst dir das nur vorstellen, von materiellen Dingen, über dein Äußerliches, als auch deine Leistung, sei es kognitive, sei es was auch immer. Du musst daran glauben, du musst dir immer wieder das sagen. Und das ist ja nicht weit entfernt von diesen Affirmationen. Ich bin der Beste und ich bin der Schnellste. Verwendest du das? Inwieweit ist das etwas, was du in deiner tagtäglichen Arbeit siehst oder bei anderen Kolleginnen und Kollegen siehst?
Also, das muss man sehr, sehr stark differenzieren. Also, ja, das sehe ich auch so. Es gibt, glaube ich, viele, viele Angebote da draußen, die sich darauf konzentrieren, du musst es nur dir vorstellen und glauben. Und ich glaube, da verwechseln viele aber auch leider die Funktion von dieser Art der Intervention. Mhm. So. Ich mache das mal als Bild klar. Also, jetzt kommen wir schon zum Wasserball. Mensch, wir hatten vorhin noch drüber gesprochen. Ich mache das, weil ich finde das als Struktur ganz hilfreich. Also, ich unterscheide den Umgang mit den Gedanken und Gefühlen, die wir haben, unterscheide ich mit einem Umgang mit einem Wasserball. Mhm. Also ich bringe dann immer noch ein weiteres Bild. Es ist eigentlich, die Gedanken und Gefühle, die wir haben, sind nicht der Affe an sich, sondern der Affe bläst immer Wasserbälle auf. So. Das heißt, die Wasserbälle kann man sich ja gut merken. Der Affe produziert halt manchmal heiße Luft. Und das kann man sich halt merken, ist da die Luft drin. So, jetzt gibt es drei Arten, wie wir mit dem Wasserball ungefähr umgehen können. Die eine Art und Weise ist die, die die meisten Menschen machen, dass sie den Wasserball unter Wasser drücken. Mhm. So, Vorteil, funktioniert. Klappt.
Yeah.
Nur halt nur so lange, wie ich die Hände am Wasserball lasse. Ist also extrem anstrengend, je größer der Wasserball ist. Und, naja, halt nicht langhaltig. Also es ist nicht nachhaltig, dass es halt irgendwie irgendwann nicht mehr funktioniert. Und wenn der Wasserball richtig groß ist, ist das richtig schwierig. Ne? Das ist dann bei großer Angst und so weiter, ist das dann der Fall, wenn das Wegdrücken nicht mehr funktioniert. Und Wegdrücken ist ja so alles, was so mit Ablenkung zu tun hat. Mit allem, was so von der Haltung zu tun hat. Ich möchte dieses Gefühl oder diesen Gedanken nicht haben. Ne? Also alles, was Act widerspricht, so in die Richtung. Und das ist eben kurzfristig hilfreich. Und in manchen Bereichen ist das total sinnvoll. Wie beispielsweise wenn es um das Thema Aushalten auch geht. Bleiben wir beim Leistungssport, Marathon. So, wenn der 35 Kilometer da ist und mein Körper anfängt zu schmerzen, dass dann die Assoziation in meinem Kopf hier aufkommt, der Affe, der dann sagt, boah, auf der Couch wäre jetzt auch ganz geil. Ne? So, dass ich jetzt in der Lage bin, diesen Wasserball zur Seite zu schieben, um mich auf das zu konzentrieren, was ich eigentlich erreichen möchte. Kann eine wichtige Kompetenz sein. In der Situation Selbstkontrolle zu haben und sich auf das zu konzentrieren, das ist ja eine volitionale Kompetenz, auf das zu konzentrieren, was mir wichtig ist. Ich glaube, da ist der Wasserball unter Wasser drücken zu können, extrem wertvoll. So. Und ich glaube aber leider auch nur da. Also ein motivierendes Selbstgespräch im Sinne von, du schaffst das, du packst das, in solchen Konstellationen kann wertvoll sein. So. Aber ich finde aber auch nur da. Denn der Nachteil ist, dieses Kartenhaus bricht unfassbar schnell zusammen. Ich habe eine Sportlerin betreut tatsächlich, die hat mal mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet. Vielleicht für alle, die das nicht so wissen, Mentaltrainer, Trainerin als Begriff ist kein geschützter Begriff. Jeder darf sich sofort Mentaltrainer nennen. Es gibt sehr gute da draußen, absolut. Die haben eine gute Ausbildung und alles drum und dran. Aber leider gibt es da keinerlei Qualitätsmerkmale. Ich sage nicht automatisch, dass Sportpsychologinnen alle super ausgebildet sind, auch nicht. Mhm. Na, da gibt es auch Leute, wo ich sage, boah, schwierig. Aber zumindest muss ein Studium dahinter stehen, muss eine Weiterbildung gemacht haben, um eben ein gewisses Qualitätsmerkmal zu erreichen.
Das denke ich auch.
Das ist halt so. Ne? Und das erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass da Qualität hinter ist. Und diese Sportlerin hat mit einem Mentaltrainer gearbeitet und war eine Kampfsportart. Und sie hat sich zusammen erarbeitet mit ihm, immer sich zu sagen, ich bin die Schnellste, wenn sie unsicher wird. Wenn sie unsicher wird, ich bin die Schnellste. Vorteil, gibt erstmal ein gutes Gefühl. Mhm. Nachteil, was ist, wenn du es nicht bist?
Genau.
So, dann ist ja die einzige Lösung, die ich nur noch habe, mir zu sagen, ich bin die Schnellste, aber ich bin nicht die Schnellste. Und dann bin ich nur noch damit beschäftigt, in diesem Kreislauf zu sein, mir das zu sagen, Unsicherheit zu spüren und immer wieder das so zu machen. Und ich bleibe nur im Kopf hängen und ich kriege gar nicht mit, was auf der Matte gerade passiert.
Ja.
Und ich komme total da in Struggle. Und da ist, glaube ich, extrem wichtig, dass dadurch eben eine Starrheit entstehen kann, eine Unflexibilität, die eben dazu beiträgt, dass ich mich nicht damit auseinandersetze, was da eigentlich gerade passiert.
Kannst so. Du.
Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Deswegen gibt es die anderen zwei Möglichkeiten, mit dem Wasserball umzugehen. Und die haben halt die Haltung, erstens, Gedanken und Gefühle sind nur Hinweise, keine Beweise. Das heißt, ich wende dieses Act-Wissen an und ich habe es nicht unter Kontrolle, dass es kommt. Der Wasserball ist da, ob ich will oder nicht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse die Luft raus. Das heißt, ich gucke mir den Gedanken nochmal an, ich gucke mir das Gefühl an und prüfe mal, ob der Affe recht hat. Mhm. Weil viele Menschen haben ja Angst, obwohl sie nicht in einer gefährlichen Situation sind. Also muss ich lernen, das zu reflektieren. Reflexion ist da der wichtige Punkt. Oder jetzt Disputation, wenn wir in der therapeutischen Sprache sind. Ne? Mhm. Also als kognitiver Verhaltenstherapeut Beweise dafür suchen, Beweise dagegen suchen. Das Reflektieren, ist das wirklich so? Und die dritte Form ist, und die ist halt dann aber trotzdem darauf aufgebaut, die sind beide eigentlich zusammen, weil auch wenn ich es hinterfrage, die Angst kommt trotzdem.
Ganz genau.
Weil der Affe ja trotzdem anspringt.
Genau.
So. Und manchmal hat der Affe ja auch recht. Also ich nehme mal jetzt, ich wechsle mal in eine andere High-Performance-Situation, Polizei. Mhm. Polizist, Polizistin soll eine Wohnung stürmen, weil dahinter jemand vermutet wird mit einer Schusswaffe. So. Jetzt kommt Angst auf, weil der Gedanke aufkommt, fuck, das könnte echt böse ausgehen und ich könnte hier verletzt, wenn nicht sogar getötet werden. Jetzt können wir anfangen, den Affen hinterfragen, aber wir werden leider rausfinden, ja, die Gefahr besteht. So, also aber die Person muss ja jetzt trotzdem, obwohl sie Angst hat, in die Situation reingehen können, auf das zu konzentrieren, was jetzt gerade wichtig ist, das an abrufen, was sie gelernt hat und nicht nach dem Impuls gehen, ich habe Angst, ich vermeide, ich zögere. So, ich muss was anderes machen können. Und das nenne ich Schwimmen gehen. Also es ist ja eigentlich egal, ob der Wasserball da ist. Mhm. Das ist die dritte Form. Mhm. Der Wasserball ist da, ob du willst oder nicht. Aber ich muss mich mit dem noch gar nicht beschäftigen. Der darf da sein und ich gehe trotzdem schwimmen. Ich konzentriere mich auf das, was ich eigentlich machen möchte. Und das ist die Kompetenz des Mindfulness, ne, dass ich in der Lage bin, mich von dem zu lösen, was mich gerade beschäftigt und mich auf das zu konzentrieren, was ich gerade mache. Viele Patientinnen und Patienten sagen dann erstmal, 1 und 3 ist doch ähnlich. Ich so, ja, der entscheidende Punkt ist der Unterschied. Akzeptanz. Richtig. Bei 1 will ich das nicht haben und kämpfe dagegen. Bei 3 habe ich verstanden, ja, das Gefühl ist da und das ist auch okay, aber das Gefühl ist nicht gefährlich. Und der Gedanke ist auch nicht gefährlich, weil Gedanken kommen und gehen. So. Und ich kann aber mich von dem Gedanken lösen und mich in dem Moment auf das konzentrieren, was gerade wichtig ist. Und das ist dann das, was ich mit den Leuten erarbeite. Ne?
Herrlich.
Genau. Und demzufolge zum Thema Affirmation, ich arbeite gar nicht damit. Ich bin da einfach kein Freund von, aufgrund eben meiner Act-Haltung, weil ich glaube, dass das die Leute eher dazu bringt, den Wasserball runterzudrücken. Muss aber auch zugeben, ich glaube, vor 10 Jahren habe ich da auch anders gearbeitet. Mhm. Also vor 10 Jahren würde ich von mir behaupten, ich war ein Werkzeugsportpsychologe. Mhm. Ach, du hast Angst? Hier ist eine Atementspannung.
Yes.
Durch meine Therapeutenausbildung habe ich aber erst gelernt, wenn ich einem Angstpatienten eine Atementspannung gebe, wird er immer in Angstsituationen anfangen, nur noch zu atmen. Das war sehr spannend. Mit Panikpatienten, die dann angefangen haben, nur noch zu atmen und mit zu sagen und dann hinterher sagen, Herr Eifeld, irgendwie, die Angst ist immer da. Genau, weil es wie eine Achterbahn ist, wie sie es dann erleben. Die Angst kommt, wieder runterregulieren. Angst kommt, wieder runterregulieren. Statt, ja, da ist die Angst und das ist okay. Und seitdem ich da Act mehr mache und das mehr einbaue in die kognitive verhaltenstherapeutische Arbeit, ist das deutlich, deutlich einfacher für die Patientinnen und Patienten. Und super.
Und was ich auch finde, ist, für mich ist es sehr viel entlastender.
Ja, ja.
Nicht den Anspruch zu haben, wow, da kommt wieder eine Angstwelle und ich muss jetzt sofort.
Ja,
ne?
Ja.
Ich finde deine Ausgestaltung der Wasserballmetapher wirklich klasse.
Wie ist denn deine? Du hast vorhin so schön gesagt,
auch. Ich beginne mit, stellen Sie sich vor, Sie möchten einen schönen Tag im Freibad haben.
Ja.
Und Sie fahren dahin, Wetter wird super, klasse, die Sonnenschirme sind schon aufgespannt. Dort ist die Sonnenliege, da ist der Pommes, da ist der Eisverkäufer, Pool, Wasser, wunderbar temperierte Flüssigkeit da drin und wunderbar, klasse. In ganz bestimmten Situationen gibt es aber da so einen Wasserball. Und dieser Wasserball, der ist gefüllt mit unangenehmen Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen. Und Sie sagen sich, verdammt nochmal, ich möchte doch einen schönen Tag hier haben. Der Wasserball, der muss aber dafür weg. In den Pool, Ball runterdrücken, macht auch da übergangsweise den Ball etwas weniger nah. Ich sehe den weniger. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt unter dieser, Leistung, unter dieser Anstrengung, ja, so sieht doch eigentlich ein ganz guter Tag aus. Mhm. Muss aber feststellen, die Arme werden irgendwie schwer. Einmal unachtsam, bumm, kommt der Ball hoch.
Wieder.
Nicht nur, dass der Ball wieder hochkommt, jetzt kommt noch das Gefühl des Ärgers mit dazu. wenn der Ärger mit da reinkommt, wird der Ball größer.
Ach, schön. Mhm.
Verdammt nochmal, jetzt muss ich mich aber noch mehr anstrengen. Okay, ich gebe mir noch mehr Mühe. Der Ball soll ja nicht so sichtbar sein. Okay, auch mit mehr Anstrengung ist es mir möglich, den Ball wieder runterzudrücken, muss aber wieder feststellen, Arme werden schwer, einmal unachtsam, bumm, kommt das Ding wieder hoch und diesmal auch noch mit dem Gefühl der Verzweiflung dabei. Der Ball wird größer. Die Frage als nächstes ist, okay, stellen Sie sich vor, Sie kämpfen die ganze Zeit mit dem Ball, nur an der einen Stelle. Ja, wie groß wird das Ding über die ganze Zeit? Und schaffen Sie es, wenn Sie die ganze Zeit nur an einer Stelle sind, mal die Chance, erarbeiten Sie sich auch mal die Chance, zur Sonnenliege zu gehen oder zu Pommes? Ja. Nö, da bin ich nur die ganze Zeit mit dem Ball beschäftigt. Okay, und dann frage ich, in real life, was ist hier Ihr Herunterdrücken? Sei es Rückzug, sei es Vermeidung, sei es Alkohol, Drogen, sei es das Überkompensieren, noch mehr machen, auch ganz, ganz häufig. Und frag dann, okay, wenn Sie jetzt die ganze Zeit überkompensieren, vermeiden, verdrängen, kommen Sie einem erfüllten Tag im Freibad näher oder entfernen Sie sich? Und dann habe ich so dieses Verhaltenstherapeutische noch so mit drin. Und wie wichtig ist es Ihnen, was zu verändern, damit Sie die Chance auf einen erfüllten Tag im Freibad haben? Als nächstes, okay, wenn es Ihnen wichtig ist, was zu verändern, dann überprüfen Sie mal oder stellen Sie sich mal vor, Sie könnten den Ball loslassen. Wenn der Ball losgelassen wird, wie ist das für die Arme? Oh, befreiender. Super. Und jetzt, ganz wichtig, wenn Sie den Ball nicht runterdrücken, verbleibt der Ball in der Originalgröße oder wird er wie zuvor immer größer? Der bleibt so. Okay, wenn Sie die Hände frei haben, haben Sie dann die Chance zu wählen zwischen runterdrücken und Sonnenliege? Ja, ich könnte, das wäre befreiter. Und ja, und als letztes natürlich, kämen Sie mit diesen Freiheiten einem erfüllten Tag im Freibad etwas näher. Und ja, das will ich haben. So. Schön. Und somit habe ich die Leute meist mit dieser Eingangsmetapher, das ist meine Lieblingsmetapher, ehrlich gesagt, schon so weit. Ja, der Ball kann ja da sein. Ich kann mich aber auch entscheiden für, was ist jetzt hier verdammt nochmal wichtig.
Aber das ist ja ganz schön, ne? Du baust das ja dann richtig schön mit diesem Bild auf, ne? Du machst das, imaginierst es sehr, sehr schön. Mhm. Ne? Da bin ich leider, glaube ich, zu nüchtern und bin da leider dann, glaube ich, zu kategorisch. Aber das ist ja eine schöne Ergänzung dazu. Das passt ja echt wie so ein schönes Puzzle zusammen. Schön. Ja.
Ich an der Stelle fragen auch einige, Mensch, aber es gibt doch Sportlerinnen und Sportler, die gehen gedanklich zum Beispiel die Bobbahn durch. Da zweimal links und dann da muss ich ganz oben einsteigen. Gehst du mit denen, ich sag mal, sowas gedanklich durch?
Ja, das ist ja dann Imagination. Mhm. Also im Sinne von Visualisierungstraining. Mhm. Denn es ist ja so, dass unser Gehirn keinen Unterschied macht, ob wir eine Bewegung in echt machen oder nur uns die Dinge vorstellen, sondern es findet trotzdem in dem Moment eine neuronale Leitung statt. Und wir wollen ja, erkläre ich mal, ich mache mal eine neue Metapher auf. Ich habe eine Metapher, die ich auch gerne verwende, das ist die Schrankmetapher. Ne? Also sprich, wir wissen, wo zu Hause die Gläser stehen, jetzt kommen wir aber auf die glorreiche Idee, Gläser umzustellen, weil ist ja woanders schöner. So, was wird am Anfang passieren, wenn ich ein neues Glas suche, obwohl ich weiß, wo die Gläser stehen?
Immer noch wieder zum alten Schrank.
Immer an den alten Schrank, weil das die synaptische Verbindung ist. Ne? Wir gehen erstmal in den alten Schrank. Vor allem, wann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir an den alten Schrank gehen?
Wann sie erhöht ist?
Ja.
Naja, wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir doch in der Zwischenzeit Gläser umgesetzt haben.
Und wann ist das?
Wenn wir unachtsam sind, wenn wir mit Gedanken fusionieren oder wenn wir aus Gewohnheit.
Das ist ja die Gewohnheit. Ne? Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn wir Angst haben, wenn wir Stress haben halt. Also im Stress sind, es muss schnell irgendwas passieren. Wenn wir müde sind, Erschöpfung. Und wenn ich lange nicht dran war. Das sind ja die klassischen Situationen, die uns verhindern, dass wir Verhalten zum Beispiel verändern, weil wir eben an den alten Schrank gehen, statt an den neuen. Unser Gehirn ist kein Wecker, der uns daran erinnert, wo die Gläser stehen. Mhm. Das ist ja eine wichtige Kompetenz, die wir lernen müssen. Wie erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, an den richtigen Schrank zu gehen? Deswegen benenne ich auch meinen Job auch als Wahrscheinlichkeitsoptimierer. Wir sind Wahrscheinlichkeitsoptimierer. So, wir wollen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, im richtigen Moment an den richtigen Schrank zu gehen. Und zwei Möglichkeiten gibt es da. Die eine ist, ein großes Schild an den Schrank zu kleben, wo drauf steht, hey, die Gläser stehen woanders. Mhm. Und die zweite Option ist Wiederholung. Repetition, Repetition, Repetition. So, das ist ja das, was die Sportlerinnen und Sportler im Training machen. Immer wieder Wiederholung. Aber wir können ja auch Wiederholungen dadurch schaffen, indem wir es visualisieren, also im Kopf durchgehen. Weil wir manche Dinge vielleicht auch gar nicht so nicht durchprobieren können. Also beispielsweise eine Bobbahn durchzufahren. Das ist das eine. Also das heißt, das ist Training. Also dass ich dadurch synaptische Verbindungen herstelle und automatisiere. Denn je häufiger ich diesen Weg gehe, desto mehr breitet sich diese Straße in unserem Gehirn aus und es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich eher die Abzweigung nehme, als die ich vorher hatte. So, und das ist das eine Ziel. Die zweite Wirkung von Visualisierungstraining ist halt, dass wir uns natürlich dadurch sicherer fühlen, also Wettkampfvorbereitung. Es gibt mir auch nochmal Sicherheit, dass ich weiß, was ich zu tun habe. Dabei ist immer wichtig, dass es nicht immer nur darum geht, den perfekten Lauf sich zu visualisieren, sondern vor allem auch, und das mache ich viel mit meinen Sportlern und Sportlern, was ist, wenn was schief geht? Mhm. Also wie gehe ich mit Schwierigkeiten um? Denn wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es der perfekte Wettkampf wird? Das frage ich immer die Sportler gerne. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den perfekten Wettkampf hast, wo du dich von vorne bis hinten perfekt fühlst und alles perfekt läuft? Sagen alle Sportler, ja, eigentlich gar nicht. Vielleicht einmal im Leben. Super. Also wollen wir dich doch darauf vorbereiten, dass du damit umgehen kannst, wenn es nicht perfekt ist. So, also Leistung bringen, wenn etwas nicht gut ist. Und demzufolge, dass wir dann visualisieren, ja auch natürlich, wenn etwas nicht gut läuft. Also da gehört auch zu, ich habe Angst. Also dann gehen wir wieder zurück zu den Mechanismen. Wie gehe ich schwimmen, obwohl ich Angst habe? Also diese Mechanismen dann zu lernen und auch diese Angst zu visualisieren, ist da gleich zum, oder die Nervosität, die aufkommt, zu visualisieren. Und das dritte Wertvolle, warum Visualisierung ganz gut ist, ist halt auch, jetzt habe ich es vergessen. Also was war es? Das eine war Entwicklung, Performanceentwicklung, das andere ist Sicherheit, Wettkampfvorbereitung. Ah ja, und Priming. Im Sinne von vor einem Wettkampf, wenn ich bestimmte Dinge ja mir vom Kopf schon durchgehe, wärme ich in Anführungsstrichen das Gehirn auf.
Sehr gut.
PET-Scans mit Sportlerinnen und Sportlern im Expertenbereich versus sehr gute Sportler. Also das sind jetzt nicht verglichene Sportler mit Hobbysportlern. Mhm. Also nicht Olympioniken mit Hobbysportlern verglichen, sondern wirklich deutsche Meister versus Weltmeister. Mhm. Ne? Wenn die in einen PET-Scan kommen und geguckt wird, welche Hirnareale werden angesprochen bei ihren Tätigkeiten, erkennt man, dass die Sportlerinnen und Sportler, die im Spitzenbereich sind, vorher schon Hirnareale aktivieren, bevor sie in die Situation reingehen. Und dadurch diese Hirnareale sind spezialisiert für diese Tätigkeit. Und durch dieses Warm-up, Priming, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den richtigen Schrank gehe. Das heißt also, ich schaffe ein gewisses Warm-up dafür,
super,
dass ich da eben die Dinge abrufe, die ich gleich auch entsprechend nötig habe. Ne? Genau.
Super.
Das ist die Visualisierung dahinter.
Finde ich klasse. Und das ist ja auch die Unterscheidung zwischen diesem ganzen Manifestieren. Und das, was ich dazu noch anmerken will, das finde ich nämlich so spannend, nicht spannend, aber so ernüchternd. Dieses ganze Manifestieren mündet eigentlich in Schuldzuweisung. Ich bin schuld, ich habe es nicht geschafft, ich habe nicht so sehr dran geglaubt. Dieses Visualisieren, ich meine, wir beide, ne, Basketballer, auch das gedanklich, die Freiwürfe durchzugehen und nicht nur in real, ne, 3D, sondern das auch zu visualisieren, das immer wieder durchzugehen, hat ja auch statistisch, also in Untersuchungen ja gezeigt, dieses Visualisieren ist sowas von dienlich und ja, erfolgversprechend, wenn man das kontinuierlich dann macht. Repetition. Klasse. Ich frage mich natürlich, du hast ja die Sportlerinnen und Sportler, die zu einer ganz bestimmten Zeit so ihren Peak haben. Wie ist es, wenn du so merkst, hey, okay, das sind aber Leute, die jetzt mit, ich sag mal, über 30, jetzt nicht mehr so die Belastbarkeit haben, sei es körperlich, die Knie, die melden sich schon Gibst du denen auch sowas wie eine Empfehlung? Mensch, du könntest doch auch in den Trainerbereich wechseln oder solche Dinge. Gibt es da auch solche Überschneidungsfelder oder ist das nicht so im Rahmen deines Auftrages?
Natürlich, das gehört ja auch dazu, dieser Übergang von, also was du ja so ein bisschen ansprichst, ist Karriereende. Mhm. Ich glaube, da kommt das Thema ganz unterschiedlich zu mir. Ne? Mhm. Also natürlich kann es sein, dass wir, dass diese Frage einfach mal gestellt wird, wenn ein Höhepunkt wieder war, jetzt kommt Olympia, oder jetzt war Olympia, wie stellst du die Zeit eigentlich danach vor, ne? Mhm. Dass man das erstmal offen gestaltet? Kann auch mal eine Frage sein, die gestellt wird. Ich denke aber eher, dass das Thema dann aufkommt, entweder für die Sportlerinnen und Sportler selbst, weil die spüren, dass da irgendwie was ist, aber sie es noch nicht benennen können und dass man dann anfängt zu evaluieren, was ist da eigentlich? Ne? Also warum beispielsweise spürst du nicht mehr so den Drang oder das Feuer? Ne? Das ist oftmals das, ja, ich habe irgendwie nicht mehr die Motivation. Mhm. Irgendwie fällt es mir viel, viel schwerer, mich fürs Training zu motivieren. Aber die haben noch nie da wirklich hingeguckt, woran es liegt. Und vielleicht ist das eben ein erster Gedanke. Ne? Oder es gibt kritische Lebensereignisse, ne, die dazu beitragen, dass man sich damit auseinandersetzt. Es können natürlich schwere Verletzungen sein. Es können aber auch Niederlagen sein. Es können aber auch zum Beispiel auch soziale Veränderungen sein, wie eine Partnerschaft mit Kind, ne, dass man plötzlich Nachwuchs bekommt und die Wichtigkeiten sich verändern und ich eben nicht mehr so viel reisen will und unterwegs sein will, sondern vielleicht einfach zu Hause sein möchte und dadurch einfach eine andere Bedürfnislage entsteht. Ich aber noch nicht weiß oder es noch nicht spüre und einordnen kann und dann kann es sehr toll sein, da mal hinzugucken.
Finde ich gut, dass auch das mit bedacht wird. Wir sind ja auch manchmal mit erfolgreichen Gedanken verwöhnt und somit da fusioniert. Das wird von nun an, also ne, bis ich 40 bin, dann da durchgehalten. Und das ist natürlich, der gewisse Realismus da reinzubringen.
Das ist ja nicht Annelie von James.
Also, eine Frage hätte ich auch noch. Und zwar Olympia, die erfolgreiche Turnerin Biles.
Ja.
Die hatte vor ihren Wettkämpfen und ich meine auch jetzt vor Olympia mit ihrer Trainerin oder Therapeutin auch Videochats gehalten. Mhm. Machst du das auch?
Wir müssen mal beides, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Therapeutin oder ihre Sportpsychologin war. Wir müssen das ja ein bisschen unterscheiden, weil sie ja tatsächlich auch da in dem Bereich gearbeitet hat. Also erstmal zu ihr, unfassbar beeindruckende Frau. Beeindruckend, so auf die Bühne zu kommen, ne, mit den Augen, die Welt auf sie trägt und das dann einfach so abzurufen und gleichzeitig auch so in sich gefestigt zu sein, ja, wenn etwas nicht geklappt hat, ja, das gehört dazu. Mhm. Ne, also beeindruckend. Jetzt während Olympia oder auch während der Paralympics, klar, habe ich auch mit meinen Sportlerinnen und Sportlern in Kontakt gestanden, sportpsychologisch. Und wenn da Bedarf war, haben wir auch Termine online gemacht. Ne? Okay. Also ich arbeite viel online mit den Sportlern, weil einige natürlich unterwegs sind und das dann sehr einfach ist dadurch.
Mhm. Okay, jetzt mal eine gemeine Frage. Und zwar, viele sind ja darauf aus, gerade in unserer schnelllebigen Gesellschaft, hast du mal einen Quick-Fix oder ein Quick-Tipp? Ich bin morgens so müde und mir fehlt so die Motivation. Jetzt habe ich doch schon das dritte Mal ein Abo bei einem Fitnessstudio abgeschlossen. Aber ich habe morgens immer so einen inneren Schweinehund. Hm. Herr Dr. Sebastian Altfeld, gibt es sowas wie einen Quick-Fix für das Thema innerer Schweinehund?
Quickfix definitiv nicht. Ich glaube, was individuell ist. Ich glaube, wichtig ist da einfach den Leuten erstmal zu verstehen zu geben, was ist Motivation und was ist Volition. Ne? Also Motivation erstmal, habe ich wirklich den Grund, der für mich wichtig ist. Mhm. Und deswegen als allererstes mich mal konkret aufzuschreiben, was möchte ich eigentlich? Mhm. Also sprich, welches konkrete Verhalten möchte ich denn zeigen? Also wenn du jetzt gerade sagst Fitnessstudio, ich möchte dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Mhm. Ne? Also erstmal ist dieses Ziel ein konkretes Verhalten oder ist es erstmal nur eine Absicht? Ne? Ich möchte mehr Sport machen, ist eine Absicht, die ist Absicht. Schön, ja. Aber es ist kein sichtbares Verhalten. Was heißt denn das sichtbare Verhalten? Ja, ich möchte dreimal die Woche von 19 bis 20 Uhr ins Fitnessstudio gehen. Also es sollte jetzt, wenn man aus der Motivationspsychologie kommt, smart sein, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Also so, dass es ein sichtbares Verhalten ist. Das müsste man erstmal formulieren. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Und dann muss man sich klar machen, was ist Motivation. Und da muss ich sagen, habe ich eine sehr unromantische Vorstellung. Und die desillusioniert viele halt. Das ist dieses Attraktiv in dem Smart. Wann ist denn etwas für uns attraktiv? So, für mich ist es eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Motivation ist für mich eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich finde es perfekt, zum Beispiel im Kino. So, wir sitzen im Kino, erste Reihe, haben lange auf diesen, letzte Reihe, da sitzt man ja eher im Kino, haben lange auf diesen Film gewartet, vielleicht richtig lang schon, und das ist ein Filmüberlänge, ne? So Oppenheimer oder Avatar oder keine Ahnung. Das hat mich richtig drauf gefreut, habe mir eine große Cola gekauft und jetzt während des Films muss ich pinkeln. Was passiert bei den Leuten?
Ja, sie müssen abwägen.
Sie fangen an abzuwägen, genau, im Kopf. Oh, stehe ich jetzt auf, stehe ich jetzt nicht auf, stehe ich jetzt auf? Genau, das ist Motivation. Motivation ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung. So, diese Kosten-Nutzen-Rechnung läuft nur leider sehr, sehr unbewusst häufig ab. Mhm. Und unser Gehirn, unsere Kosten-Nutzen-Rechnung macht leider unser Affe. Und ich würde tatsächlich meine Finanzen nicht meinen Affen machen lassen. Demzufolge sollte ich das tatsächlich bewusst machen und mal aufschreiben, wenn ich das jetzt als Absicht habe und mal wirklich Kosten-Nutzen. Ich mache nichts und ich lasse mein Leben, wie es ist. Was sind die Kosten und Nutzen? Was habe ich davon? Was verliere ich davon? Yes. Und auf der anderen Seite, von meiner Motivation her, was sind meine Nutzen? Was sind meine Nachteile? Und dadurch mal aufzulisten, was sind denn die Kosten, die das Verhalten verändern, erstmal haben. Und zwei sind immer klar, Energie und Zeit. Wenn ich was verändere, ist immer ein Nachteil Energie, die ich aufbringen muss, die ich vorher nicht aufbringen musste, und Zeit. Das sind auf jeden Fall zwei wichtige Punkte.
Kostbar.
Und die sind sehr kostbar. Und demzufolge sollte auf der Nutzenseite schon etwas stehen, was das aufwiegt. Mhm. Und je klarer ich diese Kosten-Nutzen-Rechnung habe, je klarer ich mir habe, welchen Nachteil ich durch mein neues Verhalten habe, desto höher entsteht das Commitment. Also Commitment finde ich ein wichtiges Wort. Ganz Commitment zu meinem Ziel. So, und wenn ich das nicht habe, weil ich das Ganze unbewusst mache und eben dann immer in Kontakt mit diesen Nachteilen komme, weil eins ist Fakt, Nachteile gibt es immer. Mhm. Und wenn ich diese Nachteile nicht bewusst habe und weiß, was ich dafür kriege, dann fällt es mir auch immer schwer. Und jetzt kommt natürlich der dritte wichtige Schritt nach der Kosten-Nutzen-Rechnung. Wie gehe ich einmal in den richtigen Schrank? Da sind wir ja bei Volition,
ja.
Weil eben viele Leute denken immer, ich habe ein Motivationsproblem. Oftmals ist es nicht das Motivationsproblem, sondern ein Volitionsproblem. Unser Gehirn vergisst gerne, warum wir Dinge tun. So. Ist ja so, es gibt ja Studien, die einfach zeigen, wenn ich ein Verhalten starte, am Anfang funktioniert das und nach 30 Tagen bricht es ein. So, immer weiter bricht es ein, weil nach 30 Tagen wir vergessen, warum wir es tun. Also es ist halt wichtig, sich aufzuschreiben, Erinnerungen zu schaffen, irgendwo sichtbar zu machen, wie mit dem Schrank, mit den Gläsern. Warum ist mir das wichtig? Also diese Nutzenpunkte, sich irgendwo zu visualisieren. Das ist ja das, was die Sportlerinnen und Sportler zum Beispiel machen mit Olympiamedaillen. Wir haben jetzt bei Olympia viele Tattoos oder so gesehen, ne? Dass überall irgendwelche die Ringe tätowiert haben. Das ist zum Beispiel eine Methode, die Sportlerinnen und Sportler machen, um sich bewusst zu machen, wofür sie es tun. Dass es auch bei schweren Einheiten eben bewusst ist. Und ich glaube, das ist so der Quickfix. Der ist aber aufwendig. Das ist halt unangenehm. Es ist unangenehm, sich zu verändern.
Absolut. Und ja, das passiert, bitte bestätige das für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch bei Leistungssportlerinnen und Sportlern, oder? Also bei allen menschlichen Kreaturen, die so einen Verstand haben.
Ja, ist normal. Unser Gehirn funktioniert so.
Sebastian, du bist ja nicht nur als Wahrscheinlichkeitserhöher, wie hat es
Wahrscheinlichkeitsoptimierer.
Wahrscheinlichkeitsoptimierer unterwegs, denn du bist auch Buchautor. Und ich will zum Ende der heutigen Folge auch nochmal empfehlen, dein Werk, das Einmaleins der Erholung, Sebastian Altfeld. Ich finde das so klasse. Da geht es auch unter anderem um einen Löwen Leopold und es geht um auch Affen. Ja. Und ich mit deiner Erlaubnis würde ich einen Auszug damit mal auch vertonen, dich vorher natürlich fragen, ob du damit okay bist und dafür Werbung machen. Ich bekomme dafür kein Geld, ich mache das herzlich gerne, weil das einfach so, so wichtig ist, nicht nur im Leistungssport, sondern im Alltäglichen.
Dankeschön.
So, das sei erwähnt. Ebenso natürlich auch eine Plattform, Ready to Perform. Bitte erklär uns nochmal, worum geht's da?
Ready to Perform ist ein Online-Kurs, den Menschen machen können, die eben nicht den Zugang zu unserem Wissen haben. Also es ist ein Online-Kurs, der für jeden zugänglich ist, den ich mit dem Sportpsychologen von Bayern München gemacht habe, dem Christian Luthardt. Weil wir eben festgestellt haben, dass sehr, sehr viele Menschen eben nicht diese Kompetenz besitzen, der Achtsamkeit beispielsweise. Ne? Mhm. Es geht halt darum, die Kompetenzen zu vermitteln, die ich benötige, um in Drucksituationen performen zu können. Weil unser Leben ist halt gespickt mit Drucksituationen. Nicht wie jetzt unbedingt bei einem Leistungssportler, dass ich halt irgendwo einen Wettkampf habe, aber wir haben Feuerwehrleute, die in einer Drucksituation abrufen müssen und Menschen retten müssen. Wir haben die Lehrerin, die vorne vor der Gruppe steht und etwas präsentieren muss, damit die Kinder und Jugendliche irgendwas lernen und was für viele Leute auch eine Drucksituation sein kann. Wir haben ein Konfliktgespräch mit dem Partner, mit der Partnerin, wo wir eben mit Unsicherheit reingehen müssen und trotz Unsicherheit aber das sagen, was uns wichtig ist und unser Bedürfnis formulieren. Also wir haben im Alltag immer wieder Situationen, die uns vor Herausforderungen stellen. Und viele Menschen haben leider nicht die Kompetenz gelernt, ne, mit diesen Gefühlen umzugehen. Mhm. Oder haben dysfunktionale Wege damit gelernt umzugehen. Ich denke jetzt gerade an Musiker beispielsweise mit Auftrittsangst, die bedauerlicherweise Studien zeigen, dass die Anwendung von Beta-Blockern oder Beruhigungsmitteln vor Auftritten exorbitant hoch ist. Ja. Und genau dafür haben wir diesen Kurs entwickelt. Das ist ein Kurs mit 34 Videolektionen, den man machen kann, um eben genau diese Kompetenzen zu lernen. Man lernt, was ist Druck, also viel, viel Verstehen, viel Interaktion, viele Experimente, um einfach dieses Konstrukt dahinter zu verstehen. Kompetenzen darin zu lernen und zu üben, also sprich, was ist der Unterschied zwischen Wunsch und Ziel, das habe ich ja vorhin schon mal zum Beispiel genannt, aber auch, wie gehe ich schwimmen, wie lasse ich die Luft raus, also das, was wir vorhin hatten, das sind alles Dinge, die darin intensiv trainiert werden und ist anstrengend. Es ist kein Kurs, der ein Wochenende dauert, wo man sagt, in 3 Tagen mentale Stärke. Nein.
Jawohl.
Also wir sind da einfach realistisch und auch wenn wir dadurch Menschen verprellen, dieser Kurs ist anstrengend. Der dauert mindestens 2 Monate. Also sprich, mit 2 Videos pro Woche oder so. Die Videos sind manchmal 2 Minuten, manchmal 15 Minuten, aber immer mit Entwicklungsaufgaben. Mhm. Und wir versprechen den Leuten halt dadurch wirklich eine Veränderung in Form von, du wirst dich besser verstehen und du wirst definitiv Kompetenzen lernen, die du vorher nicht kanntest. Aber es ist anstrengend. Veränderung ist anstrengend. Und deswegen, auch wenn wir dadurch Menschen verlieren, die den Kurs nicht machen wollen, sind wir da aber einfach realistisch, weil wir da keine leeren Versprechungen machen wollen. Aber die Leute, die wir jetzt schon durchgebracht haben durch diesen Kurs, also wo wir auch Rückmeldungen haben, sind total klasse, ganz unterschiedlich. Wir haben Feuerwehrleute schon hier gemacht haben. Wir haben jetzt verschiedene Sportlerinnen und Sportler. Wir haben Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Olympiastützpunkten und Verbänden, die das jetzt nutzen als Grundlagenausbildung zum Umgang mit Druck. Also das ist halt auch ressourcenschonend, weil es die Menschen machen können, wo sie es wollen, ne? Und zeitlich ungebunden sind und örtlich ungebunden.
Ja.
Und wir arbeiten gerade daran, dass das auch zertifiziert wird durch die Krankenkasse als Präventionskurs.
Super.
Damit es einfach mehr Leute machen können. Ne, also der Kurs kostet derzeit 349 Euro, www.readytoperform.de und ich glaube, das kann für viele Menschen wirklich sehr wertvoll sein. Ich hatte heute noch ein Gespräch zum Einführen, wie man das in der Schule auch mit integrieren kann, weil wir unfassbar viele Kinder und Jugendliche haben, die einfach Angst haben vor vor Präsentationen vor der Klasse oder Klausuren und das eigentlich aus meiner Sicht einfach nicht notwendig ist, wenn sie lernen, wie man mit diesen Gefühlen umgehen kann.
Mhm.
Und das wäre wünschenswert.
Ne? Absolut. Hör mal, Sebastian, ich habe feststellen müssen, dass es zwingend notwendig war, dich mal hier hinzuholen. Das hat mir so mega Spaß gemacht.
Dankeschön.
Ich habe all meine Fragen hier beantwortet bekommen. Es war eine wunderbare Zeit mit dir. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ich wünsche dir Achtsamkeit, sodass du auch deine Akkus aufladen kannst für all das, was als nächstes so ansteht.
Dankeschön.
Wünsche dir was. Pass auf dich auf.
Dir auch. Alles Gute. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
So, ihr Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war was Dienliches für dich dabei. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal weiterhin abonnierst. Du kannst mir gerne eine Rückmeldung geben über Instagram. Dort heiße ich @schön_achtsam. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bleib schön achtsam.